Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense Box Podcast. Heute wieder mit mir, dem Dom. Und heute ganz alleine. Weil der liebe Jan kann heute nämlich nicht. Und ja, alle anderen sind auch irgendwie im Urlaub, sind beschäftigt. Aber ich hatte so viele Fragen zur letzten Folge, da habe ich gedacht, komm, dann mache ich jetzt einfach mal heute eine FAQ-Show zur letzten Ausgabe und ja, damit fange ich jetzt auch einfach mal an. Aber bevor wir damit jetzt starten, ganz kurz möchte ich noch auf die Frage eingehen, was ist denn jetzt eigentlich mit Jan? Manche HörerInnen hatten ja schon Angst, Jan wäre gegangen, ich wollte das nicht, ja, wie soll ich sagen, publik machen und tue so, als wäre er immer beschäftigt. Nein, Jan ist noch ein wichtiger Teil der Self-Defense-Box Cologne. Er ist nach wie vor dienstags und donnerstags immer von 18 bis 21 Uhr hier. Er hat nur vor ungefähr, ich glaube knapp einem Jahr, hat er einen Nebenjob angenommen, der also parallel zu uns, wo er jetzt mittlerweile so stark eingespannt wird, dass das Ganze sich immer mehr zu einer Art Volltime- oder Fulltime-Job entwickelt hat. Ja, und jetzt hat er so ungefähr eine 6-Tage-Woche mit unterschiedlichen Zeiten und hat auch noch sein persönliches Grappling- und MMA-Training plus unser Training hier vor Ort, dienstags und donnerstags. Und ja, da wird das einfach ein bisschen schwierig mit der Podcast-Aufnahme, weil wenn er Donnerstag, wir hatten das ja damals mit angefangen, dass wir dienstags aufnehmen, dann ging das los mit seinem anderen Nebenjob. Und ja, jetzt ist es halt, wie gesagt, fast sein Hauptjob geworden und jetzt hat er aber dienstags keine Zeit mehr, jetzt hat er aber auch keine Donnerstags nicht mehr so viel Zeit, beziehungsweise ist es halt unglaublich unpraktisch, denn wenn wir den Podcast aufnehmen und er kommt um 18 Uhr zum Training, dann wäre es natürlich super, wenn wir das direkt anschließend machen könnten. Ich habe aber um 17 Uhr auch ein Personal Training, also müsste er eigentlich um 15.30 Uhr kommen, damit wir eine Stunde haben, wo wir in Ruhe den Podcast aufnehmen können. Und dann wird sein Tag irgendwie so komplett auseinandergesprengt, was sehr, sehr schade ist. Und ja, gut, aber dann ist das halt so. Wir müssen jetzt mal schauen. Mein persönliches Ziel ist es jetzt, dass Jan mindestens alle 2 Wochen auf jeden Fall dabei ist. Und ja, also ihr könnt beruhigt sein, er ist nach wie vor hier. Jan ist nicht gegangen. So, kommen wir jetzt zu den Fragen der Episode 144, Messerabwehr, Fernsehdreh und Reality-TV. Die erste Frage dazu lautet, welche Übungsmesser nutzt ihr, um ein möglichst echtes Bedrohungsgefühl zu erzeugen? Ja, dann muss ich ganz klar sagen, da haben wir unterschiedliche Messer. Es kommt so natürlich dann wieder darauf an, ob wir jetzt eine Beginner, eine Intermediate oder eine Advanced-Klasse haben und was trainiert wird. Was wir definitiv in allen Kursen ausschließen, sind scharfe Messer, die sind bei uns komplett tabu. Im Beginnerbereich arbeiten wir teilweise so bei Aufwärmspielen, die sehr dynamisch sind, oftmals sogar mit abgeschnittenen Poolnudeln. Dann haben wir so Moos-Gummimesser von einer bekannten Marke aus dem schönen München, beziehungsweise schönen Bayern, hat so 4 Buchstaben, fängt mit K an, hört mit N auf. Die Dinger sind im Anfängerbereich ganz gut zu gebrauchen. Das wäre so die nächste Steigerung. Dann habe ich von Clampton Combatives. War es jetzt Clampton? Matt? Egal, auf jeden Fall ein total netter Kerl aus Amerika. Der stellt so Silikonmesser selber her. Da habe ich mir tatsächlich mal dann, boah, ich glaube, 10 oder 20 Messer machen lassen. Ich glaube, es waren 20, die ungefähr die Größe von einem Küchenmesser haben und dann nochmal so 10 Messer, die ein bisschen länger sind. Damit kann man auch fester zustechen, bloß nicht ins Auge, das wäre zu gefährlich, aber so zum Körper, dann bekommt man einen schönen Druckpunkt. Ja, und dann haben wir noch für Trainerausbildungen stumpfe Aluträger, Trainingsmesser, damit der Druck auch für die Trainer dann nochmal innerhalb ihrer Ausbildung erhöht wird. Mit denen haben wir aber im aktiven Kontext mit unseren Kunden noch nie trainiert. Denn man muss ja ganz klar unterscheiden, machen wir jetzt aktive Stiche zum Körper oder machen wir vielleicht Bedrohungssituationen, zum Beispiel Messer am Hals? Und da haben wir nochmal andere sehr, sehr stumpfe Aluträgermesser. Die ehemalige Brotmesser waren, sind aber komplett stumpf. Und da gehen wir gerne schon mal hin, wenn wir eine Beginnerklasse haben. Wir haben jetzt das Thema Messerbedrohung von vorne. Messer wird an den Hals gehalten, dass man zuerst mit diesen Moosgummimessern oder mit diesen Gummimessern von Matt trainiert. Und wer das dann möchte, dass man dann auch sagt, okay, wir nehmen jetzt die stumpfen Alumesser, damit man halt so dieses kalte Stahl am Hals spürt, was für das Desensibilisierungstraining im Umgang mit Reizen wirklich sehr, sehr sinnvoll ist. Denn kalten Stahl am Hals zu spüren, ist was anderes als so ein Gummimesser. Ja, das ist dann nochmal, ja, und dann geht es halt auch wirklich nur darum zur Desensibilisierung, dass man dann in so einer Situation cool bleibt. Und wenn man dann dieses Gefühl schon mal kennt, ah, da ist was Kaltes an meinem Hals gewesen, also kaltes Metall, okay, dass es halt für einen dann nicht so schlimm ist, wenn es dann mal in echt passiert. Natürlich wird man trotzdem wahrscheinlich noch viel, viel aufgeregter sein, aber ich glaube, wenn wir es gar nicht machen würden, wäre es für die Person noch schlimmer. Deswegen haben wir diese Aluträgermesser für passive Messerbedrohungsgeschichten. Unsere Kunden bekommen dann aber auch eine ganz klare Anweisung, sie dürfen absolut nicht damit zustechen. Damit darf nicht aktiv zugestochen werden, weil das Verletzungsrisiko zu hoch ist. Ja, ja, und das sind so jetzt unsere Übungsmesser. Macheten, egal aus Gummi oder Alu oder was auch immer und solche Sachen. Oder irgendwelche Katana oder was auch immer, was man manchmal so für wilde Sachen in so Krav Maga-Videos sieht, haben wir hier ehrlich gesagt gar nicht. Was wir extra, was ich noch erwähnen kann, was wir noch extra gemacht haben, sind halt abgebrochene Bierflaschen. Und zwar haben wir über unsere Hausmarke CTG, haben wir, da wir viele Polizisten auch haben, die bei uns trainieren, die sagen so, ja, wenn irgendwas Scharfkantiges eingesetzt wird, ist es primär Messer. Aber halt auch sehr gerne Flaschen, abgeschlagene. Und dann haben wir aus lebensmittelechtem Silikon, ja, haben wir wirklich sehr, sehr hochwertige Trainingsflaschen entwickeln lassen und herstellen. Die gibt es dann einmal als nicht zerstört. Dann hat man quasi einen stumpfen Gegenstand. Das ist auch sehr, sehr schön. Denn immer mit den 60 cm Eskrima-Stöcken zu trainieren, ist halt auch ein bisschen unrealistisch, weil was machen wir hier? Antifa-Training und wir kämpfen gegen die Hundertschaft? Ja, nein, machen wir natürlich nicht. So, und wann braucht man denn mal die Abwehr gegen einen 60 cm Stock? Also, deswegen stumpfe Bierflaschen, ne? Und dann gibt's natürlich auch immer so Pfennigfuchser, ne? Gibt ja Leute, die legen gar keinen Wert auf Qualität und dann nehmen die halt so PET-Flaschen. Aber ganz ehrlich, was willst du mit einer PET-Flasche machen? Da bekommst du ja überhaupt nicht das Gefühl von, oh mein Gott, Bedrohungssituation. Und unsere Trainingsflaschen, die sind wirklich echt schwer und die kann man, wenn man die jemand über den Kopf zieht, dann spürt man das. Aber man hat jetzt nicht irgendwelche Verletzungen wie bei Glas, ja, sondern man merkt das schon ein wenig. Ja, und ich meine, bei einer PET-Flasche merkst du ja gar nichts. Da musst du auch noch aufpassen, wenn die dann öfters mal über den Kopf geschlagen wird, dass sie dann noch anfängt zu verkanten, bekommt dann scharfe Kanten. Und dann schneidet man auch noch die Person. Also ganz katastrophal. Ja, und dann haben wir halt diese Flaschen auch nochmal in zerstörter Form, ja, dass man unten so Zacken hat. Bitte nicht damit ins Auge stechen, aber so in den Körper geht das ganz gut und man kann dann auch schön drehen und hat auch ein schönes, so ein haptisches Feedback. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Ja, und darum geht es uns halt darum, dass unsere Kundinnen und Kunden halt darauf konditioniert werden, dass halt nicht nur Messer eine Gefahr darstellen können, sondern auch Flaschen. Ja. Ja, und auch hier ist natürlich wieder im Vergleich zu, ne, für die Pfennigfuchser, im Vergleich zu den PET-Flaschen, ist das natürlich auch einfach nur großartig, weil, wenn du jetzt natürlich eine PET-Flasche nimmst und schneidest die unten an, damit die was Scharfkantiges darstellt, dann habt ihr was Scharfkantiges. Also damit schneidet ihr oder schält ihr wirklich oder schabt ihr wirklich das Fleisch vom Knochen, ja, da können ganz schlimme Schnittverletzungen passieren. So, und das habt ihr mit unserer Flasche halt nicht. Deswegen haben wir diese Flaschen entwickelt. Und, naja, kleine Side-Story. Ich hatte mir natürlich dann direkt wieder was Tolles dabei gedacht und habe gesagt, okay, wenn wir das machen, dann machen wir quasi eine eigene Fake-Biermarke. Wir machen die Flaschen in grün, weil die meisten Bierflaschen auf der Welt, die verkauft werden, sind halt grün, kommen aus Holland. Und dann habe ich dann so dieses Street-Marke Dutch Blood entwickelt, gebaut auf der Straße, ja. Und das ist dann auch schön auf den Flaschen mit eingestanzt, so als Relief. Das sieht richtig gut aus. Ja, und diese Flaschen haben wir extra entwickeln lassen. Also das sind so ist unser Übungsmesser, ne? Und ja, falls noch jemand solche Flaschen haben möchte, bitte einfach melden. Wenn ihr ein Sixpack nehmt, bekommt ihr tatsächlich auch einen Sixpack-Träger für die Flaschen, auch im Dutch Blood Design. Also richtig geil. Ja, ihr kennt mich ja, ne? Wenn ich sowas mache, dann ja, auch richtig. Ja, dann kommen wir zur zweiten Frage. Wie beeinflusst die Kamerapräsenz beim TV-Dreh das Adrenalin der TrainerInnen, die vor der Kamera stehen? Ja, ihr Lieben, also ich muss ganz ehrlich sagen, wie Shen ja auch schon gesagt hatte, wir haben so viele hunderte Stunden schon Online-Kurse gedreht, dass irgendwelche LED-Lämpchen und irgendwelche Profikameras oder Videokameras, also mir jetzt persönlich gar nichts mehr machen. Ich sehe das Ding gar nicht. Ich achte halt, also ich sehe das jetzt nicht so als, ja, wie soll man sagen, manchmal gibt es so Leute, die das Ding dann so als Bedrohung ansehen, so nach dem Motto, oh mein Gott, jetzt darf ich nichts falsch machen, etc. Ich sehe das einfach als nützliches Instrument an, was ich brauche, um dieses Produkt des Online-Kurses abzuwickeln, ja. Und dann ist mir eher wichtig, dass ich dann denke, okay, ist das jetzt der richtige Winkel, ist jetzt alles drauf, aber ich mache mir jetzt gar keine Gedanken darum, oh mein Gott, da ist jetzt eine Kamera, die mich grundsätzlich filmt, ja. Also das habe ich jetzt gar nicht mehr und Shen auch nicht, also wir sind dann da wirklich so, ja, wie sagt man, so Rampensäue geworden. Also das macht uns ehrlich gesagt gar nichts mehr aus. Das ist nämlich auch das, was letztens Shen meinte. So, sie muss sich jetzt noch dran gewöhnen, die letzten paar Monate, wo sie hier ist, wenn sie mal im Podcast ist, dass kein Publikum da ist. Aber zum Beispiel jetzt, wenn ich Shen vor die Kamera stelle, macht sie sich bezüglich Publikum gar keine Gedanken mehr. Ja, da braucht sie gar kein Publikum mehr umzureden, sondern da redet sie einfach so. Und ja, das ist einfach eine Übungssache. Also ich bin da absolut nicht nervös. Die einzige Nervosität, je nach Format, ist dann einfach, die ich habe. Je nach Format habe ich dann die Nervosität. Was wird letztendlich von dem, was wir da von uns gegeben haben, übernommen? Das ist, ja, mein Hauptding, wo ich dann wirklich nachher nervös bin und denke so, oh mein Gott, welche Passagen, wie ist das geschnitten etc. Aber dazu haben Shen und ich ja jetzt auch ausführlich letzte Woche was gesagt und ja, das Kamerateam von Brisant war ja einfach super, ja. Die waren super, die hatten ja auch gar nicht die Erwartungshaltung, dass wir was zum Thema Terror machen. Ich hatte ja, weil als sie kamen, und gefragt haben, ob wir so Tipps und Tricks sein können zum Thema Messerabwehr und die Sache ja gerade aktuell war mit Bielefeld und dass er ja wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt auch schon vermutet, wo das wieder so ein Terrording ist, hatte ich ja so die Angst, dass die jetzt was haben wollen zum Thema Terror. Und dann habe ich denen ja erstmal so ein kleines Briefing gegeben. Ich habe ein Briefing gegeben und dann meinten die ja auch, nee, wir wollen uns auf das Thema Terror jetzt gar nicht einlassen, sondern was haben wir denn für grundlegende Tipps, wenn man die Waffe überhaupt sieht? So und ja, und der ganze Bericht und so, ich fand die total angenehm. Also alles cool. Ja, dritte Frage. Welche Sicherheitsprotokolle gelten, wenn Filmteams auf der Matte stehen? Alter Schwede, was sind das denn jetzt hier für Fragen? Also, ja, hat der liebe Hans gefragt. Ja, Hans, danke, ne? Ja, keine Ahnung. Also, für mich gelten die gleichen Sicherheitsbedingungen wie immer. Wenn irgendwas dynamisch ist, man sollte ja als Selbstverteidigungstrainer es drauf haben, dass man seine Umwelt wahrnimmt. Und wenn man jetzt natürlich mit seiner Partnerin, wie jetzt, mit der Trainingspartnerin wie Shen jetzt da so trainiert und gibt da Vollgas, ja, dann ist das eigentlich schon für mich auch ein super Training dann gewesen, aufzupassen, dass man da nicht in die Kamera reinrennt etc. Ja, also das sind so die Sicherheitsbedenken oder dass ich halt jetzt dann auch beim Training, wenn Shen da jetzt Vollgas gibt, dass ich jetzt Shen da nicht zerstöre oder egal wer es ist. Also von daher gilt eigentlich das, was immer gilt, ja. Und im Grunde ändert sich da jetzt nicht viel. Also es ist jetzt nicht so, dass man da jetzt wie auf Partys eine Person hat, die Awareness beauftragt ist, ja. So dass wir jetzt da einen Sicherheitsbeauftragten oder Beauftragte am Start haben, die dann uns irgendwelche Protokolle vorlegt. Also, ja, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht behaupten. Ja, das Einzige, was ich vielleicht noch sagen kann, ist, wenn dann wenn ich da mal was hab, wo ich dann irgendwas mit der Reporterin oder mit dem Reporter mache und die sind dann auch vor der Kamera, dass ich da natürlich noch mehr aufpasse, ja, als wenn ich jetzt zum Beispiel mit Shannon trainiere, die halt Vollprofi ist und genau meine Bewegungsabläufe kennt. Ja, wir zwei sind ja da quasi trainingstechnisch auf der Matte Yin und Yang. Also von daher, so, und wenn da jetzt eine Reporterin oder ein Reporter vor mir steht, die jetzt vor der Kamera sind und die wollen mit mir irgendwas machen, ja, dann behandle ich die genauso wie dann eine Person, die komplett neu ist im Beginnerkurs und noch nie irgendwas gemacht hat. Wie unterscheidet sich euer Unterricht von der dramatisierten Darstellung im Beitrag? Das ist Frage Nummer 4. Ganz ehrlich, was war denn da jetzt dramatisiert? Ich fand das bisschen, was man gesehen hat, ich sag mal so, man hat ja von mir nur gesehen, wie ich diese Schutzhaltung einnehme. Man hat von mir gesehen, das Umdrehen, wo Shen dann vergessen hat, mir in den Rücken zu stechen, obwohl eigentlich, ja, oder beziehungsweise die Latenz war zu hoch. Ich glaube, sie hat dann nachher sogar noch gepiekst. Und ansonsten hatte man ja kurz gesehen, wie wir zwei so dynamisch abgehen. Ja, und das ist natürlich so ein Ding, wenn man dann lang genug bei uns ist im regulären Training, ja, bekommt das Ganze dann auch so eine Dynamik bei unseren teilnehmenden Personen. Natürlich, wie ich immer sage, natürlich nicht direkt am Anfang, ja. Aber letztendlich findet im Selbstverteidigungstraining nachher Entwicklung nur noch über Druck, Geschwindigkeit, ja, also über Steigerung dieser beiden Punkte statt. Es geht dann eigentlich gar nicht mehr darum, noch 100.000 Techniken zu lernen, sondern einfach, dass dann wirklich Dinge immer und immer wiederholt werden, damit die Reflexe geschult werden, damit das so richtig in den Körper reingeht, ja. Und das, ja, das haben wir halt da gezeigt. Ist jetzt nichts, was wir, wie gesagt, bei Anfängern direkt machen. Aber wenn du jetzt ein bisschen länger dabei bist und wir merken, dass du da schon stabil bist und kannst damit umgehen und bist damit nicht überfordert, dann kann man den Equalizer des Drucks ja leicht anheben, ne? Und immer dran denken, wenn man damit umgehen kann, ist Pressure always a pleasure. Ja, dann die nächste Frage. Und zwar, welche Schnittschutzhandschuhe sind für Drills sinnvoll, ohne Beweglichkeit einzuschränken? Also dadurch, dass wir ja gar nicht mit scharfkantigen Gegenständen arbeiten, brauchen wir im Grunde auch keine Schnittschutzhandschuhe. Wenn man jetzt wirklich sagt, man möchte jetzt irgendetwas mit Druck machen oder man möchte jetzt irgendeinen Quatsch machen, Messer gegen Messer, einfach, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt überhaupt rechtfertigen soll, dass das irgendwie einen Sinn ergibt. Außer vielleicht, dass man so mal Messer gegen Messer Sparring macht mit Helm und dann Eishockey-Handschuhen. Ja, das wäre jetzt meine Empfehlung. Und dann hat man vielleicht Aluträger, ja, und man will dann einfach, oder harte Gummimesser, und man möchte einfach auf Distanz arbeiten etc. Man möchte dann irgendwie so Messer Sparring machen. Aber wie gesagt, ich habe absolut keine, sehe da jetzt absolut keinen Sinn drin, warum man so etwas trainieren sollte, außer man hat jetzt wirklich eine totale Affinität zum Thema Waffenkampf. Wenn das einer hat, okay, alles cool, ja, ist absolut jetzt kein Judgen hier, aber ja, deswegen brauchen wir eigentlich keine Schnittschutzhandschuhe, ja. Ich habe wohl bemerkt, ach doch, ich habe mal eine Ausbildung gemacht bei einem deutschen Combatives-Verband und da ging es um den Knife Combatives. Da ging es auch um aktiven Messerkampf. Und dann sollte man sich so sein Lieblingstrainingsmesser mitbringen, aber was nicht allzu teuer ist, also nicht unbedingt das Joe Watson für 320 Euro, sondern dann habe ich mir irgendwie von CRKT, Hashtag unbezahlte Werbung, habe ich mir so ein 30 Euro Einhandding geholt mit, ja, wie gesagt, starrer Klinge und Klingelänge maximal 5 oder 6 Zentimeter. Und dann mussten wir in dieser Ausbildung halt auf so Holzbretter einstechen, um auch mal so zu sehen, was da für eine Energie hinter ist, was auch immer. Und da hieß es, holt euch bitte Schnittschutzhandschuhe, damit, wenn ihr halt auf einen harten Gegenstand trefft und ihr habt jetzt keine Stelle, also so eine Sicherung, ja, wie man zum Beispiel bei so Messern hat, so bei so Nahkampfmesser und so, ich weiß jetzt gar nicht, wie das heißt, damit die Hände, weil ihr müsst euch so vorstellen, wenn ihr jetzt mit dem Messer eine harte Stelle trefft, sei es jetzt das Brett oder sei es am menschlichen Körper, vielleicht ein Knochen oder was, der wirklich stabil ist, und jetzt hat man nicht diesen Fang, dann kann es passieren, dass man mit seinen eigenen Händen über die Klinge rutscht, weil das die Waffe ja nicht in den Körper des der anderen Person eindringen kann, ja, oder halt in das Holzbrett, so. Und dann kann es passieren, dass man sich dann selber an meiner eigenen Waffe schneidet, so. Und da habe ich mir damals für die Ausbildung ganz normale Schnittschutzhandschuhe für Köche geholt. Irgendwie Schnittschutzklasse, weiß nicht, einen ganz hohen Standard. Ich weiß gar nicht, ob es bei einem Handelshof oder Metro war. Also das war jetzt auch nichts Wildes. Aber wie gesagt, die Dinger brauche ich nicht. Seitdem ich die Ausbildung gemacht habe, ich glaube, das war 2018, seitdem habe ich die auch nie wieder angehabt. Genauso wie unsere Eishockey-Handschuhe, ja. Da habe ich mal so einen Stick-Coach gemacht, wie man mit einem Stock kämpft und so. Und das hat auch Spaß gemacht. Aber ja, ich habe damals diese Eishockey-Handschuhe geholt. Die sind auch cool. Da kann man auch richtig schön gegenballern. Aber seitdem habe ich das Zeug auch nicht mehr angehabt. Ja. Ja, die nächste Frage ist, wie vermittelt ihr den Unterschied zwischen taktischer Flucht und Heldenmut vor der Kamera? Ja, also wie Shen und ich auch schon beim letzten Mal erklärt haben, die waren ja über, ja, zumindest eine Dreiviertelstunde hier und wir haben wirklich versucht, alles so herunterzubrechen, dass es irgendwie nachvollziehbar ist. Ja, und wir haben halt zu Protokoll gegeben, wenn ihr die Möglichkeit habt zu flüchten, kommt halt auf den Kontext an, ja, und das haben wir halt in dem Bericht auch gesagt, aber es ist leider nicht rübergekommen, also beziehungsweise nicht reingeschnitten worden, dass man, wenn man im Fokus des Täters steht und der schon auf einen einwirkt, dann kann man halt nicht flüchten. Wenn ich mich dann oben drehe, auf das Messer am Rücken. Außer der Täter ist Shannon und überlegt erst nochmal zuzustechen. Nee, Scherz beiseite, aber ihr wisst, was ich meine, ja? So, wenn ich jetzt sehe, dass irgendjemand gestochen wird und ich sehe das von Weitem, nehme das wahr, dass ich dann sage, okay, das ist jetzt meine Chance wegzulaufen, ja? So, und wenn ich natürlich jetzt unmittelbar davor stehe, dann versuche ich natürlich irgendwie die Waffe abzuwehren. Ich versuche aus der Nummer rauszukommen. Und ja, mich hatte interessanterweise auch der Reporter gefragt am Ende, was man ihm denn gezeigt hätte, wenn er jetzt woanders hingegangen wäre, wenn er halt nicht bei mir gelandet wäre. Und dann habe ich ihm auch gesagt, kann sein, dass er was komplett anderes gezeigt bekommen hätte. Ja, dass er womöglicherweise auch diese israelische Lösung des Reingehens gezeigt bekommen hätte. Ja, eigentlich schon sehr mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit so. Und das wäre natürlich so ein Heldenmut-Ding gewesen. Ja, da musst du halt wirklich eine entsprechende Sozialisierung und Ausbildung haben, dass du dann da in den Angriff hineingehst. So, und das ist halt sehr schwierig, ne, wie wir auch dann in der einen Folge gesagt haben. Also so ein Ding hinzukriegen bei normalen Menschen, die im mitteleuropäischen, also auch vor allem im deutschen Kontext groß geworden sind, ohne großartige Gewalterfahrung, ohne auch gesehen zu haben, was es bedeutet, jemals mit einem Messer angegriffen worden zu sein. Boah, ne? Also ja. Deswegen, wir haben das wirklich in den 45 Minuten nach bestem Gewissen und Wissen vermittelt. Und ja, man hat halt danach ja ganz, ganz wenig reingeschnitten, aber ich finde, das, was sie reingeschnitten haben, war auch vollkommen in Ordnung. Also es hat vollkommen gereicht für diese Momentaufnahme. Kommen wir zur Frage Nummer 7. Gibt es Nachbereitungsgespräche, um falsche TV-Eindrücke bei Zuschauerinnen zu korrigieren? Ja, ich weiß nicht, wie du das jetzt meinst. Also mit den jeweiligen TV-Teams oder so leider gar nicht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, bisher haben wir auch immer Glück gehabt, dass alles so weit so transportiert worden ist, dass es in unserem Sinne war. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht, was ich da für Möglichkeiten hätte, da Dinge dann durch den Sender korrigieren zu lassen. Was ich machen würde, ja, ich habe halt immer so einen Notfallplan bereit. Wenn ich weiß, was für ein Thema kommt, und dann habe ich ja geistig schon meinen Fahrplan bereit, was ich den Herrschaften erzählen werde, dann schaue ich mir die Sendung an, bin dann immer sehr, sehr aufgeregt. Und wenn das Gesprochene, dann teile ich die Sendung auch immer so an Leute, die mir wichtig sind. Und wenn ich dann von denen dann auch nochmal eine Bestätigung bekomme zu meinem bereits vorhandenen guten Gefühl, dann ist alles okay. Sollte das nicht der Fall sein, ja, dann gehe ich halt hin und würde einfach eine Gegendarstellung machen, wo ich dann sage, passt auf, ja, ich meine, ich habe ja meine ganze Kameras hier. Dann würde ich mich einfach, keine Ahnung, je nachdem, wie lange es braucht, 15 oder von mir aus auch 30 Minuten, würde ich ein Video machen, wo ich dann auf all die Sachen eingehe, wie ich es wirklich gesagt habe, wie es aber dann fälschlicherweise dargestellt worden ist. Das würde ich dann natürlich machen. Das würde natürlich dann nicht auf dem jeweiligen Sender gesendet werden, garantiert nicht, aber ich würde es einfach, ja, ich würde es halt entsprechend in die sozialen Medien reinpacken, weil die Leute würden ja dann auch nach uns googeln, die würden das dann finden, oder ich würde dann auf jeden Fall gucken, dass dann innerhalb der Self-Defense-Box-Community, dass da alles sauber ist und dass da alle wissen, ja, wobei ich mir eigentlich für meinen Kunden gar keine Sorgen machen müsste, nur wenn halt bei Neukunden, wenn da irgendwas kommen würde und die sehen das dann auf einmal, weil sie sich dann schlau machen, ja, mal angenommen, die suchen nach Krav Maga Köln, finden uns natürlich, wir sind ganz oben, ja, da wo wir hingehören, so der Google-Suche, beziehungsweise haben die vielen, vielen hunderte von Bewertungen, so und jetzt melden sie sich an fürs Probetraining, haben dann nochmal einen Abend vorher Zeit, so ein bisschen zu recherchieren, jetzt finden die auf einmal zufälligerweise diesen jeweiligen, ja, diese Sendung, die jeweilige, wo dann vielleicht möglicherweise etwas dargestellt würde, wo etwas nicht wie, so wie ich es hätte haben wollen, so, und dass sie dann einfach dann, auch wenn sie auf unserer Seite sind, auch sehen können, ach guck mal, da gibt es eine Gegendarstellung, so hat er es gar nicht gemeint, etc. Also das wäre mir schon sehr, sehr wichtig, ja, das würde ich dann auch machen, aber nein, es gibt keine Nachbereitungsgespräche und ja, mit Shen habe ich jetzt auch kein Nachbereitungsgespräch gemacht. Wir hatten uns mal ganz kurz so ein bisschen darüber unterhalten. Aber eigentlich ging es da mehr um Erste Hilfe, um ihren Unterarm zu versorgen, weil der so blitzeblau war. Und ja, dann haben wir einfach so ein bisschen darüber geredet, aber eigentlich nicht über die Inhalte, weil das, was wir gesagt haben, ganz ehrlich, das spulen wir so oft ab. Also du kannst mich nachts wecken und im Grunde jeden anderen aus dem Trainerteam, der für den Bereich zuständig ist und dann sagen, hier, erklär das mal gerade, ARD, was weiß ich, ZDF, RTL und ProSieben stehen gerade vor der Tür, da kannst du mich nachts wecken und dann spule ich mein Programm ab. Ja, also das ist, ja, von daher muss ich das jetzt auch nicht wirklich nachbesprechen. Außer jemand jetzt, wäre jetzt dabei, das habe ich übrigens auch mal gemacht, ich habe meinen Kumpel Dom mal mitgenommen, der langjährige auch Erfahrung hat so im polizeilichen Dienst und der auch sehr krass psychologisch geschult ist und so. Und den habe ich mal mitgenommen zum Krav Maga Basic Seminar. Da ist der tatsächlich, weiß nicht, über 300, 400 Kilometer, ich weiß gar nicht, wie weit der von mir weg wohnt, ist er zu mir gekommen und hat dann die 6 Stunden da mit mir auf dem Seminar verbracht. Danach sind wir noch lecker essen gegangen. Und ja, das war wirklich dann einfach mal schön von jemandem dann, der so ein Profi ist, ja, der von dem dann einfach mal so ein Feedback zu bekommen. Ja, dann das, also wie gesagt, ich erzähle das jetzt auch nur, damit ihr seht, dass ich dann trotzdem offen bin für Kritik und dass ich dann auch gerne schon mal Leute mit ins Boot hole, die mir dann von außen so ein Feedback geben. Ja, aber wie gesagt, Nachbereitungsgespräche so mit dem TV-Sender, so gibt es in dem Sinne, hat es noch nie gegeben. Wie viel Trainingszeit sollte realistisch in Messer beziehungsweise waffenlose Selbstverteidigung fließen? Das wäre dann Frage Nummer Otto, Nummer 8. Ja. Ja, also da kommt es auch so ein bisschen darauf an, was so der Ausgangspunkt ist, warum du das Ganze machen möchtest, was dein Ziel ist, ja. Und dann kommt es einfach darauf an. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, du arbeitest jetzt beim Ordnungsamt oder du arbeitest bei irgendeiner Sonderordnungsbehörde oder du gehst halt irgendwo oft bei Personen in Wohnungen rein, ja, kommt ja auch oft vor, zum Beispiel bei Durchsuchung, wenn die Polizei eine Hausdurchsuchung macht, ist immer das Ordnungsamt dabei. Bei Abschiebung ist das Ordnungsamt dabei und solche Sachen, ja. Und wenn du dann dabei bist oder du bist irgendwie hier, Geldeintreiber, wie heißt das, Inkasso? Ja, die Inkasso wäre die private Seite. Ich komme gerade nicht auf den Namen für den öffentlichen Dienst. Ja, du bist auf jeden Fall in dem Büro, in dem Bereich, wo der Staat dann Geld vollstreckt. Genau, bei der Vollstreckungsbehörde. So. Und also da, je nachdem, mit was für einem Klientel man da zu tun hat, wo ich quasi tagtäglich vielleicht damit rechnen könnte, dass jemand mit einem Messer kommt, etc. Also, wenn ich solche Berufe hätte, ganz ehrlich, da würde ich 5 Tage die Woche trainieren gehen. Einfach, um fit zu sein. Also mindestens 3-mal. So, wenn ich jetzt ein ganz normaler Bürger bin, der jetzt auch gar nicht so viel Kontakt zum Thema Gewalt hat, ja, kann es auch reichen, um sich zu desensibilisieren, wenn man mindestens einmal die Woche macht. Ja, lieber einmal als keinmal. Aber ja, im Grunde, gerade beim Thema Messer, ja, gerade beim Thema Messerabwehr, das ist so eine hochathletische Angelegenheit. Also ich würde sagen, das Thema Messerabwehr sollte schon fast, also wenn man das wirklich richtig drauf haben möchte, mit Reflexen und mit allem drauf, sollte man wirklich versuchen, so oft wie möglich, also das hat dann schon fast so das Niveau vom Boxtraining, ja, was Parries anbetrifft, Ausweichen, Distanztraining etc. Also da sollte man echt so oft wie möglich, beziehungsweise gucken, dass man halt so Sachen machen kann, wie zum Beispiel jetzt bei uns, wo man sagt, okay, wir haben einmal die Woche das Thema scharfkantige Gegenstände, aber wir haben ja ganz oft auch in der Woche die Möglichkeit, dass man bei uns boxt, wo man auch wirklich auch unter Sparring-Bedingungen oder halt auch so im Boxen, im Kickboxen, so auch ein Gefühl für Distanzen bekommt und so weiter, dass man da dieses anerlernte Wissen, Beinarbeit, Reaktion etc., wenn man das so ein bisschen übertragen kann auf das Thema Messerabwehr, wäre schon eine coole Kiste und dann kann man das wirklich unterstützend machen. Ja, so, aber wie gesagt, lieber einmal als keinmal. Und da muss man sich halt, wie gesagt, überlegen, ne, was kann mir denn am meisten passieren? Ja, dass ich, keine Ahnung, abends im Dunkeln über den Neumarkt gehe, jetzt kommt ein Druffi, hat mir ein Messer vor. Ja, rück halt die scheiß Kohle raus, spiel nicht den Helden, so. Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2, kriegst Stress mit VWL Justus, der sich irgendwie die Nase gepudert hat, innen drin, und der jetzt auf einmal sauer wird und zersteckt seine Bierflasche und geht auf dich los. Ja, versuchen Gegenstand dazwischen zu bekommen und so weiter, versuchen ihn auf Distanz zu halten. Und dann sollten ja auch Leute kommen, die irgendwie dir helfen. Ja, und so kann man das im Grunde sich überlegen, wie oft kommen jetzt solche Situationen vor, dass du jetzt abgestochen wirst als Erster bei einem Terroranschlag? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, ja? Ja, also wie gesagt, wir machen es einmal die Woche fest, ja. Der Tag wandert natürlich jeden Tag, also das Thema wandert jeden Tag immer um einen Tag von Woche zu Woche. Aber dadurch, dass wir halt all die anderen Sachen noch hier anbieten, wo man wirklich ein gutes Gefühl bekommt für ernsthaftes Kämpfen, kann man das natürlich je nachdem mit adaptieren. Ja, Frage Numero, was gut jetzt? Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Ist das Nummer 9? Ja, ich glaube, Frage Nummer 9. Wie groß ist die Diskrepanz zwischen Studiolichtverhältnissen und echter Straßenbeleuchtung? Ja, ich finde die Frage total geil, aber in Bezug auf was? Meinst du das jetzt für zum Film? Also zum Film ist Studiobeleuchtung immer scheiße, weil da kommt das Licht immer von oben und du siehst immer aus wie Christiane F., die Kinder vom Bahnhof Zoo, ja? Und das mache ich jetzt in keinster Weise despektierlich. Also ich habe da immer Augenränder wie die Hölle, ja? Ich sehe aus wie Mr. Crystal, ja, und ganz schlimm, deswegen, die hatten jetzt zum Beispiel so eine große LED-Bank dabei, so ein Riesending, was mich dann ganz gut ausgestrahlt hat, ja, so von der Seite. Ansonsten draußen zu filmen mit Straßenbeleuchtung, ja, da musst du halt gucken, dass du vor allem, das Schlimme ist halt, wenn du draußen dann im Dunkeln filmst oder im Halbdunkeln, Straßenbeleuchtung so, da brauchst du halt eine Kamera mit verdammt guten ISO-Werten, ja. Wir haben eine Sony A7S III, die ist in Fachkreisen auch als Nachtsichtgerät bekannt, also in Filmkreisen, weil die kann echt ISO krass hochfahren. Ich glaube, also bis 12.800, ISO 12.800 ist das Bild fast komplett frei von irgendwelchen Pixeln oder diesen komischen da, diesen Ansammlungen, dass das unscharf wird teilweise und anfängt so grisselig zu werden, ja. Du hast bis 12.800 fast ein gestochen scharfes Bild und kannst dann hochgehen bis 440.000, dann ist das Bild fast taghell, aber dann ist auch wirklich das Licht, also dann kannst du auch kaum noch was erkennen, ja. Ansonsten, wenn du das jetzt beziehst auf die Aktion, also das Training von Thema Messerabwehr, Messer erkennen. Ja, also ich sag mal so, draußen hast du halt immer schlechtere Bedingungen als im Studio. Ne? Natürlich kann ich hier im Studio auch das Licht ausmachen. Wir haben in der einen Halle haben wir auch so ein bisschen Disco-Licht drin. Ja, da kann man dann auch so ein bisschen, ich muss noch den Strobo aufhängen, der liegt seit 3 Jahren auf dem Lager. Nur bei Strobo habe ich schon mal Angst vor Leuten, die möglicherweise einen epileptischen Anfall bekommen. So, da könnte man natürlich anfangen mit solchen Sachen. Ach ja, ein Nebelgerät habe ich auch noch. Könnte ich ein bisschen Nebel werfen und dann würden die Leute natürlich schlechter sehen und wären natürlich auch wieder ein bisschen aufgeregter, ja, in der Situation. Kann man natürlich schön machen. Also ich sag mal so, wenn man im Gym die Möglichkeiten hat, kann man für ähnlich beschissene Bedingungen sorgen wie draußen auf der Straße, was Licht und Sicht etc. anbetrifft. Vollkommen klar. Aber ich glaube natürlich, auf der Straße hat man natürlich noch mal geiler, alleine den harten Untergrund zu spüren und auch zu merken, boah, da möchte ich jetzt eigentlich gar nicht drauf fallen. Und da hinten habe ich schon ganz viel Hundescheiße beim Joggen gesehen. Also ich habe jetzt auch keinen Bock, da in die Böschung reinzufallen. Ja, wisst ihr, was ich meine? Das sind ja alles so Sachen, die kommen ja noch mit hinzu. Die könnte man natürlich hier im Gym auch entsprechend simulieren, aber irgendwo hört es dann auch mal auf. Ja, ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten. Wie gesagt, ich wusste jetzt nicht, ob es bezogen war auf das Filmen oder auf die Tatsache Umgang mit Messerbedrohungen auf der Straße, ne? So der Unterschied, ja. So, nächste Frage. Was sind eure Haupterkenntnisse aus früheren Medienauftritten für den SV-Unterricht? Ja, Haupterkenntnisse? Boah, jetzt stehe ich echt auf dem Schlauch. Was meinst du denn jetzt? Was soll denn da? Also wie gesagt, dadurch, dass die immer alle fair waren und dass man immer gute Berichte hatte, haben wir eigentlich von Anfang an immer gesagt, dass wir das gerne vorher mal sehen möchten oder dass wir den Leuten halt, wenn sie zu uns kamen, die dann so eingenordet haben, in Anführungszeichen, dass die ja meistens oder eigentlich immer was Gutes draus gemacht haben. Ja. Also wir hatten halt auch bisher noch nie ein wirklich längeres Format. Doch, ich glaube, einmal hatten wir was für RTL. Was kommt da samstags abends um 19 Uhr? Ist das exklusiv oder explosiv? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, da war mal so ein 15-Minuten-Bericht oder so und da kamen wir schon häufiger vor. Aber welche Erkenntnis ich jetzt daraus gezogen habe, boah, da müsste ich jetzt echt mal überlegen. Ja, mach ich mir nochmal Gedanken. Nächste Frage. Welche Anfängerfehler treten vor der Kamera besonders auf? Ja, also ich sag mal so, wenn man jetzt keine Ahnung hat vom Reden, dann sollte man auf jeden Fall gucken, dass man nicht schmatzt, ja, dass man keinen trockenen Mund hat und die ganze Zeit, ja, dieses Ganze, man sollte versuchen, die ganzen Füllwörter und was weiß ich wegzulassen. Diese Nervosität muss halt weg. So, was halt hilft, ist halt vorher so ein bisschen rumhüpfen, die Arme rumschlagen, aber gucken, dass der Kameramann weit genug weg ist, so ein bisschen lockern, entspannen. Atmen, ja, eigentlich so. Und dann, was mir halt einfach hilft, ich stelle mir einfach vor, ich hätte abends einen Kurs und da stehen jetzt anstatt der Kameramann, der Reporter, der Tonmensch, ja, die drei ist immer so das absolute Minimum, was kommt. Anstatt die drei stehen da halt 20, 25 Leute. Und ich halte einfach meinen Unterricht ab und ich mache einfach das, was ich immer mache, ja, labern. So, und wenn man das einfach gewohnt ist, und dann auch vor der eigenen Kamera immer zu arbeiten und zu gucken. Und dann wird man einfach mit der Zeit immer ruhiger. Dann hat man auch nicht so dieses, oh mein Gott, wie wirke ich denn jetzt? Wie sehe ich denn aus? Weil wenn ich mich so oft gefilmt habe, weiß ich ja ganz genau, wie ich wirke und wie ich aussehe auf der Kamera. Und dann wirst du einfach mit der Zeit immer und immer entspannter. Was ich immer lustig finde, ist, wenn ich so längere Zeit im Bild bin, dann nehme ich immer so eine Haltungsposition ein, so eine ziemliche tiefenentspannte, ja, wo ich dann wirklich sehr entspannt aussehe. Aber ja, spricht ja auf der einen Seite auch für mich, dass ich wirklich so entspannt bin vor der Kamera, dass ich mir darum auch keine Gedanken mehr mache. Naja, also wie gesagt, Fehler schmatzen es und ja, in die Kamera gucken ist auch ein ganz, ganz großer Fehler. Ja, immer an der Kamera vorbeigucken. Cool ist, wenn dann halt ein Reporter dabei ist, den man dann angucken kann oder so, ne? Dann, dass man nicht direkt in die Kamera guckt. Das sind somit die wichtigsten Sachen. Ach so, ja, und wenn man irgendetwas vorführt, dass man schaut, dass es halt aber auch wirklich so aussieht, dass es passt. Ich hatte ja letztes Mal dieses Beispiel gebracht mit diesem Kurzfilm, wo ich mitgemacht habe. Und wenn man dann sagt, oh Mist, der Partner hat jetzt keinen Tiefschutz an und ich muss ihm mal zwischen die Beine treten, dass man den Tritt so bringt, dass es dann von außen vor der Kamera trotzdem aussieht, als hätte man jetzt voll zwischen die Beine getroffen, ja. So, das sind so Kleinigkeiten, da sollte man halt einfach drauf aufpassen, dass es passt. Ja, ansonsten fällt mir da jetzt auch nicht so viel ein. Ja, ich hoffe, das war es. Ich hoffe, ich habe die Frage hinreichend beantwortet. Wie reagiert ihr, wenn TV-Redaktionen riskante Moves für bessere Bilder fordern? Hat noch keiner. Keiner hat da irgendwie gesagt, ich muss vom Dach springen und hier Cobra 11 für Arme machen. Also, nee, keine Sorge. Ich würde auch nur das machen, was ich möchte. Das ist aber auch jetzt in Bezug auf das, was ich verbal von mir gebe und auch was ich körperlich mache, mache ich immer nur das, was ich möchte. Und dann fühle ich mich sicher, da fühle ich mich wohl und ich würde nie etwas sagen, machen oder so, wo ich nicht dahinter stehe. Gibt es Daten, die zeigen, ob TV-Beiträge mehr Menschen zum SV-Training motivieren? Ja, also ganz ehrlich, dadurch, dass die meisten Kampfsport- oder Selbstverteidigungsschulen so ein beschissenes Marketing haben und vor allem auch Controlling, sind diese Daten absolut nicht messbar. Ja, also die meisten wissen ja noch nicht mal teilweise, wo ihre eigenen Kunden herkommen, über welchen Lead-Kanal, ja, beziehungsweise über welche Funnel-Strecke. Womöglich haben sie gar keine Funnel-Strecke und wissen noch nicht mal, was ein Lead ist. So, wie soll man dann messen, ob sich da irgendwas tut? Was ich auf jeden Fall sagen kann, dass halt Social-Media-Beiträge oder so Zeitungsartikel und alles, was so in sozialen Medien geteilt wird, dass das auf jeden Fall die Leute unterschwellig motiviert. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn das natürlich dann im Fernsehen läuft, dass das natürlich die Menschen, die es im Fernsehen sehen, wahrscheinlich auch motiviert, zum Selbstverteidigungstraining zu gehen. Also ich sag mal so, solche Beiträge sind natürlich absolut wertvoll, um erstmalig in einer breiten Masse vielleicht, wie gesagt, erstmalig einen Wunsch auf, hey, ich möchte eigentlich auch mal lernen, wie man selbst verteidigt, oder ich könnte ja mal sowas machen, ja, dass so ein erstmaliges Bedürfnis so ein bisschen rausgekitzelt wird. Und dann muss man halt hinterherhaken und dann schön mit Werbung draufgehen etc. Aber ob dann zufälligerweise auch die Menschen, die diesen Beitrag im Fernsehen gesehen haben, ob die dann auch wiederum von mir die sozialen Medien dann mit Werbung angesprochen werden, ja, ist die große Frage, ne? Es ist halt die Frage halt, wer guckt halt noch so viel reguläres Fernsehen, dass wenn man dann mit kleinen Budgets, ja, ich rede jetzt mal so von, ja, kleines Budget sind dann so irgendwie zwischen 1.000 und 3.000 Euro im Monat für eine Selbstverteidigungsschule, was Meta-Marketing anbetrifft. Und wenn man mit so kleinen Budgets arbeitet, dass man dann so eine große Menge an Personen abdecken kann, ja, das ist echt fraglich. Jo. Ansonsten, ja, ich denke, wenn man mal richtig Geld dran in die Hand nehmen würde, würde man wahrscheinlich auch dann wirklich die Menschen erreichen, die dann auch die jeweiligen Beiträge wirklich gesehen haben. Das wäre natürlich auch noch ein cooles Ding, ja. Aber naja, dazu fehlt einfach dann auch wirklich das Geld. Da muss man sich die Frage stellen. Und man muss ja die Frage stellen, guck mal, nur damit ihr mal so eine Vorstellung davon bekommt. Na, ich mache zum Beispiel meine Facebook-Werbung. Mache ich zum Beispiel nur auf der linken Rheinhälfte von Köln und drumherum. Und ich mache zum Beispiel komplett die rechte nicht, weil, nicht weil ich die Menschen dort nicht mag. Nein, um Gottes Willen, das sind ja auch Kölner, die sind alle super. Nur weil die Leute, die da drüben wohnen, gar nicht mit Bock haben, über die Brücke zu kommen und zu uns zu fahren. Wir haben so 20, 30 Leute, die tatsächlich von der anderen Rheinseite hier rüberkommen. Aber ja, was habe ich dann davon, wenn ich dann die Werbung mache? Wisst ihr, was ich meine? So, und dann mache ich eigentlich nur Werbung für Mitbewerber auf der anderen Rheinseite, die aber zu faul sind für Kraft-Mager-Training, weil wenn ich dann meine schöne Werbung rausballere und dann sehen Leute die Werbung, sagen, ach, ich könnte ja auch mal das Selbstverteidigungstraining machen. Und letztens habe ich auch den Fernsehartikel gesehen, super. Wo sind die denn? Ach nee, in Braunsfeld, ach nee, da fahre ich nicht hin, auch wenn man super erreichbar ist mit dem Auto und mit der 1. Aber nee, dann gucke ich mal, was bei mir in der Nähe ist, Kraft-Mager. Und dann habe ich natürlich absolut keinen Bock, da Werbung zu machen für irgendwelche anderen Kraft-Mager-Anbieter. Deswegen ist das halt echt ein bisschen schwierig, dann auch die Leute, die diesen Bericht gesehen haben, dann einzufangen und dann wiederum, ne, die dann auch ins Gym reinzubekommen. Aber nichtsdestotrotz, ich kläre das gerade ab, dass auf meiner Homepage halt draufkommt, irgendwie bekannt aus XYZ, ja, damit, wenn dann Leute auf die Seite kommen, dann auch vielleicht wissen, ah, das ist der aus dem und dem Beitrag, ja, aber das muss ich noch abklären und ja, das wird dann kommen. Welche Unterschiede seht ihr zwischen Holz-, Alu- und Schockknife-Training? Okay, also, jetzt erstmal vorweg, Schockknife ist in Deutschland im zivilen Kontext absolut nicht erlaubt, weil das müsst ihr für alle, die es nicht kennen, das ist quasi ein Messer, wo Elektrodioden dran sind und man bekommt dann wirklich ein Gewicht und es fühlt sich an, als würde man geschnitten. Ist natürlich extrem realistisch, aber wenn jetzt jemand einen Herzschrittmacher hat, da gibt es keine Untersuchungen, wenn dann jemand tot umfällt wegen dieses Schockknives, Und da muss man auch noch überlegen, wenn dann die Personen auch noch beim Training schwitzen und haben dann viel Feuchtigkeit auf der Haut und die Oberflächenspannung wird dann richtig groß, ja. Und dann kommt dann auf einmal diese Elektrodioden da dran, dann knistert es ordentlich. Ich kenne das nur zu gut von Litzen, von Weidezäunen, holla die Waldfee. Und deswegen sind die im zivilen Kontext in Deutschland komplett nicht erlaubt, sind aber großartig, also was Realität anbetrifft. Ne? Da, wenn du vor dem Ding stehst, hast du wirklich, wow, das kommt schon verdammt nah an ein scharfes Messer ran. So. Ja, Alu ist natürlich, wie ich eben schon gesagt habe, widerlich, weil es hart, ist kalt, ja, kalter Stahl, kann man nicht geschnitten werden, kann aber böse ins Auge gehen oder kann auch Rippen brechen, ja. Holzmesser, ähnlich wie Alu, hat man jetzt nicht unbedingt diesen Kälteeffekt, aber hartes, also Messer aus hartem Holz, boah, die können richtig böse auch verletzen. Ne? Das kann schon echt böse werden. Und ja, das sind also für mich die Unterschiede. Ne? Wie gesagt, Gummimesser finde ich dann wesentlich, erstmal für den Einstieg wesentlich sinnvoller. Aber diese Steigerung, Gummimesser, Holz, ja, aber Holz muss man halt auch höllisch aufpassen. Da können die Leute, wie gesagt, alles brechen. Böse, Alu sowieso. Alu natürlich dann noch den Effekt mit der Kälte. Ja, und Shockknife ist halt natürlich, dass man wirklich das Gefühl hat, man würde geschnitten. Ne? Aber gut, wie gesagt, in Deutschland nicht wirklich einsetzbar, also erlaubt. Ja, dann kommen wir zur letzten Frage. Wie adressiert ihr Vorbehalte von Polizistinnen, die Messerabwehr als so riskant kritisieren? Boah. Ja, also ich sag mal so, das Thema Messerabwehr, ich bin halt so der Meinung, man muss ein bisschen aufpassen, man sollte halt nicht erzählen, dass man absolut keine Chance hätte. Weil dann ist immer diese Gefahr, dass man so diese selbsterfüllende Prophezeiung hat und man denkt so, okay, ich habe absolut keine Chance, jetzt hat er ein Messer gezogen, jetzt bin ich eigentlich so gut wie tot. Ich glaube, dass das aus Motivationspsychologie natürlich eine absolute Katastrophe ist, ja, weil man sich dann quasi schon selber aufgibt, ja, und gar nichts macht. So, gar nichts machen ist eine Katastrophe. Zugleich ist aber auch zu viel machen eine Katastrophe. Also wenn man dann irgendwelche wilden Harakiri-Aktionen sieht oder Vorgehen wie von Menschen, die eine andere Sozialisierung und eine krasse militärische Ausbildung haben, wo das möglicherweise mit großer Wahrscheinlichkeit dann auch vielleicht funktioniert, ja, so. Wenn man das dann natürlich dann auf Lieschen Müller und Max Mustermann, so meine Hauptzielgruppe, überstülpen möchte, dann kann man natürlich schon sagen, wenn dann anscheinend Polizistinnen, also irgendwelche Fachleute sagen, boah, Thema Messerabwehr ist sehr riskant, das normalen Leuten zu unterrichten. Ja, kann ich dann schon nachvollziehen, je nachdem, wovon man redet. So, und man muss natürlich dann auch aufpassen, aber wenn jetzt so irgendwelche Polizisten interviewt würden, meistens ist es ja nicht, wenn Polizisten interviewt werden, sondern irgendjemand von der Polizeigewerkschaft und die natürlich dann sagen, ja, Messerabwehr, das müssen alle lernen, ja. Ja, dann gibt es dann wahrscheinlich dann wieder irgendwelche Selbstverteidigungsschulen mit irgendwelchen Idioten, die dann wieder auf ihrer Homepage schreiben, Deutsche Polizeigewerkschaft empfiehlt, Messerabwehr zu lernen, komm jetzt zu uns. Und dann wird suggeriert, dass man bei den Leuten in ihrem Dojo die Messerabwehr lernen soll. Und aber davon hat die Polizeigewerkschaft dann gar nicht gesprochen. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen sind die wahrscheinlich eher vielleicht vorsichtig, wobei ich das jetzt noch nie gehört habe. Also, dass die so grundsätzlich, ich weiß es gar nicht. Aber vielleicht, ich meine, ganz ehrlich, ich habe auch nicht die Zeit, mir jeden Tag irgendwelche Interviews anzugucken von der Deutschen Polizeigewerkschaft, wenn die dann irgendwelche Empfehlungen abgeben. I don't know. Und vielleicht haben sie es irgendwann mal kritisiert oder gesagt, dass das gefährlich ist. Ja, grundsätzlich haben sie natürlich, wie gesagt, recht. Also Messerabwehr ist nicht von ohne. Das ist, sollte wirklich, wenn dann intensiv, regelmäßig trainiert werden. Und man sollte den Leuten nicht so viel Angst machen, dass sie komplett handlungsunfähig werden. Man sollte aber auch, wie grundsätzlich bei der Selbstverteidigung, ihnen kein falsches Ego aufbauen, dass sie das Gefühl haben, ja, das ist ja ganz leicht zu handhaben. Ja. Okay. Gut. So. Dann würde ich sagen, war es das auch schon? Boah, schon 50 Minuten jetzt alleine gelabert. Alter Schwede. Ja. Ich hoffe, ich konnte eure Fragen so weit wie möglich gut beantworten. Falls ihr jetzt wieder Fragen zu den Fragen habt oder zu anderen Folgen, schreibt mir einfach, ne? Einfach info@selfdefensebox.com. Und ja, dann würde ich sagen, ihr Lieben, passt auf euch auf. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.